Hallo und herzlich willkommen beim Epic Work Podcast.
Hier sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Wandel der Arbeitswelt.
Teilen unsere Erfahrungen und Learnings.
Und tauschen uns mit interessanten Gästen zu spannenden und aktuellen Themen aus.
Wir wollen mit Epic Work eine bessere Arbeitswelt schaffen.
Die Menschen täglich begeistert,
inspiriert
und die Gesellschaft positiv verändert.
Let's do
Epic Work. Hallo und herzlich willkommen bei Epic Work Macher. Und heute haben wir in einer digitalen Zuschaltung einen guten alten Bekannten von mir, und zwar den Dietmar Hölscher. Lieber Dietmar, hallo erstmal virtuell rüber zu dir.
Hallo Sebastian.
Wir wollen uns heute mit einem ganz spannenden Thema beschäftigen, und zwar dem Thema Agilität. Und da ist mir sofort Dietmar eingefallen, quasi Stichwort Agilität, Bild von Dietmar im Kopf. Und Agilität wollen wir... Bitte?
Dann habe ich schon mal was erreicht.
Alles richtig gemacht, würde ich sagen, beim Marketing. Wir wollen uns heute mit dem Thema, was ist Agilität und wie verändert Agilität die Arbeitswelt? Aktuell schon, auch traditionelle Unternehmen. Wir reden nicht nur von Softwareunternehmen. Wo kommt es her? Was verändert es? Und da dachte ich, bist du der optimale Gesprächspartner. Du kannst dich ja erstmal selber kurz vorstellen, wenn du magst, was so deine prägnanten Punkte sind, die du gerne sagen möchtest.
Total gern. Ja, Dietmar Hölscher, Jahrgang 71 tatsächlich schon, im E-Commerce seit den 90er Jahren verhaftet, ein, zwei Firmen schon mitgegründet, groß geworden da drin, im E-Commerce-Umfeld eigentlich überall schon mal tätig gewesen, selber als Online-Shop-Betreiber, als Berater für Amazon, eBay, PayPal, war im Management bei Shopware gewesen und habe auch da zu der Zeit tatsächlich das ist jetzt schon viele Jahre her tatsächlich, zu der Zeit auch die ersten Berührungspunkte wirklich mit Agilität gehabt. Ich kannte das vorher schon aus dem einen oder anderen Umfeld, aber da bin ich dann damals tatsächlich tief eingestiegen.
Die ersten echten Berührungspunkte hatten wir hier bei uns, also wo du einen schönen Vortrag gehalten hast zum Thema Agilität. Und kannst du mal erläutern für jemanden, der jetzt überhaupt nicht mehr, also außer der das Buzzword kennt, also nur das Wort, weil es natürlich, einige können es ja schon nicht mehr hören, dass man sagt, was ist Agilität, wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was sich dahinter verbirgt?
Das ist eine gute Frage, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Viele beantworten sie damit, dass man gerade aus der Softwarebranche kommend, da gibt es ja so Frameworks, das nennt sich Scrum, und Kanban hat was mit Agilität zu tun, und da haben schon Leute gehört von sowas wie für ein Lean-Startup, und dann kann man auch sagen, naja, vielleicht gibt es aus der Industrie auch Leute, die haben schon vor 30 Jahren gewusst, was KVP ist, ja, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, eine uralte Geschichte. Rund um dieses Thema, ich möchte gerne die Prozesse, die ich habe, die Dinge, die ich habe, verbessern, und ich nehme mir dazu, und ich habe nicht schon einen festen Plan im Kopf, beginne Dinge zu tun, Dinge zu testen und lerne dabei. Und das Lernen in Iterationen, das ist, glaube ich, etwas, was all diese Ausprägungen von Agilität am besten zusammenfasst. Was aber nicht heißt, das muss ich immer direkt im Anschluss sagen, als auch gesagt, ja, agil heißt, du machst eigentlich, was du willst, und guckst mal, wo du hinkommst. Das ist es auf keinen Fall, sondern eigentlich schon fast das Gegenteil davon, sondern du überlegst dir ganz genau, wie dein nächster Schritt ist, und lernst sozusagen aus den Fehlern, die du gemacht hast. Das ist für mich so einer der wichtigsten Aspekte der Agilität.
Das steht aber sicherlich, ich würde mal sagen, einigen Organisationsstrukturen in Unternehmen entgegen.
Ja, aber immer weniger. Ja, also tatsächlich immer weniger. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einem sehr, sehr, sehr B2B-lastigen Mittelständler, der sozusagen Halbzeuge macht für Fenster. Ja, also er macht nur Vorprodukte für Profile. Also das ist ganz weit weg sozusagen von, ich habe ein fertiges Produkt, oder ich kaufe ein Fenster, oder ich habe einen Türgriff, oder ich verkaufe ein T-Shirt. Ja, und das ist aus wirklichen alt hergebrachten Mittelstandsstrukturen und Familienbetrieb und so weiter. Und genau da schreit man mir dann entgegen, hey, wir müssen uns nicht erklären, was Agilität ist. Natürlich sind wir so aufgebaut, wir denken in genau all diesen Buzzwords, die man heute nicht mehr hören kann und sind da total weit vorne. Und Unternehmen, von denen ich das nicht erwartet hätte, haben in der Vergangenheit mich sehr häufig absolut überrascht. Sobald man sich bereit ist, darauf einzulassen und zusammenarbeitet mit Unternehmen, die das nicht als Experimentierbaukasten sehen, sondern schon wissen, was sie tun, sind die meisten Unternehmen sehr offen. Dann gibt es den anderen Part, die wollen da einfach nichts von hören, weil, du hast es vorhin schon gesagt, Buzzword hat jeder schon 1000 Mal benutzt, wurde von 1000 Mal meistens falsch auch nochmal benutzt und man hat auch sehr viel Folklore rund darum, um dieses Thema. Ich nenne mal mit Folklore sowas wie ein Daily. Hat jeder schon mal, glaube ich, gehört. Den meisten hängt es in den Ohren raus. Es gibt kaum ein Daily, an dem ich das erste Mal teilgenommen habe, was diesen wirklich den Ursprung eines Dailies und nicht einem Reporting-Meeting gleichkommt. Ja, das ist so ein, eigentlich ist alles das, was es rund um die Agilität gibt, so einfach, dass es für viele zu einfach ist. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Jeder kennt ja diese Prinz-Zertifizierung im Projektmanagement zum Beispiel, ja, oder ITIL und alles, was es da gibt. Da gibt's Bücher, die sind so dick, aber da steht alles genau drin, bloß es passt trotzdem am Ende des Tages meistens nicht auf dein Unternehmen. Das lernen aber Menschen auswendig und glauben danach zu arbeiten, dann funktioniert es und dann baut man halt irgendwie Jahrzehnte an einem Flughafen oder sowas oder an einer Philharmonie und wird nicht fertig. Die agilen Frameworks sind meistens bewusst unvollständig. Das heißt, die erwarten von dir, dass du selber mitdenkst. Und da kann man, genau in dem Moment kriege ich den Unternehmer. Der Unternehmer will ja selber gestalten. Ja, der will ja nicht sagen, wenn der ankommt, sagt so, ja, Spotify, die sind doch total berühmt für so ein bestimmtes Agilitätsmodell, aber wir hier bei uns im Münsterland, ja, wir biegen Blech. So, wie passt das zusammen? Und dann musst du in der Lage sein, sozusagen auch die Philosophie, die dahinter steckt, ja, die Werte, die das Ganze mitträgt, auch sozusagen in dein Unternehmen zu transformieren. Und da sind viele tatsächlich dankbar, wenn man die Chance bekommt.
Wenn du jetzt sagen würdest, man kann ja sagen, in den letzten, ich sag jetzt einfach mal 10 Jahren, ne? Also es kann jetzt richtig oder falsch sein, aber schon längeren Zeitraum hat man ja einen Einzug von Dingen, die teilweise aus den IT-Abteilungen oder aus der Softwareentwicklung so ein bisschen rübergeschwappt ist in die Gesamtunternehmen. Mhm. Das heißt also, du hast vorhin ja gesagt, Scrum als Framework, was man irgendwo nutzen kann. Das kommt ja ursprünglich, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, ich bin da nicht der Experte. Es kommt ja vieles aus Technologieunternehmen, aus Softwareunternehmen, wo eben die Entwicklung entsprechend dann nach diesen Konzepten gemacht wurde und die ihr ganzes Unternehmen danach aufgebaut haben. Merkst du, dass dieser ganze Prozess der Digitalisierung auch so ein bisschen die Veränderung oder die Einführung von agilen Konzepten so gefördert hat?
Jein. zum einen möchte ich einmal korrigieren, Scrum, ja, kommt aus diesem Softwareumfeld, ne, ganz klar positioniert. Man wirft aber auch solche Dinge wie Kanban häufig mit rein, ja, die das auch so ein bisschen aus diesem Umfeld kommt. Das wurde von Toyota in den 70er Jahren entwickelt, also wie optimiere ich Fließbandarbeit im Automobilprozess, ne? Das sind deswegen kommt nicht alles aus der Softwareindustrie. Man ist auch mal die Frage, wer hat es erfunden? Ne? Viele Dinge gab es also in der Form auch schon mal in anderen Bereich. Es wurde sicherlich da ein bisschen bekannter. Das, was durch diese erneute Digitalisierungsoffensive passiert ist und ich glaube ganz stark getrieben von Corona, ist, dass Menschen erstmal sehen, dass das, was man verteufelt hat, doch funktioniert. Das heißt also, was passiert ist, ist sozusagen eine Öffnung des Mindsets. Beispiel, ich bin ja auch in der Netformic-Agenturwelt unterwegs und es war sozusagen dort klar und gesetzt, dass du, wenn du zu einem Kundentermin fährst, da vor Ort hinfährst. Ja, du stehst in ein Auto und fährst dahin. Das war die Erwartungshaltung. Das ist wahnsinnig unproduktiv. Also es ist wirklich das Unproduktivste, was du tun kannst. Du sitzt stundenlang im Auto auf dem Weg irgendwo ins Niemandsland und dann wieder auch zurück. Und kannst während der Zeit nicht viel machen. Das ist insgesamt einfach eine sehr unproduktive Art zu arbeiten. Dann ist man in die Digitalisierung hineingekommen, hat die ersten Videokonferenzen gemacht. Das war am Anfang von Corona gruselig, ehrlicherweise. In jeder zweiten Firma war das Problem, die hatten die Kamera nicht an, ja, weil es ein wichtiges Thema ist. Wenn man sich nicht sieht, agiert man anders. Ne? Dann gab es so die Mikrofone, die am Kratschen waren. Ne? Das ist so, wir beide, ne, für diejenigen, die es im Video sehen, sehen jetzt, wir haben ähnliches Equipment, weil wir halt unser Geld auch damit verdienen, halt professionell, ne, aus der Ferne mit Menschen zu sprechen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und der zweite Schritt war dann Workshops. Es gibt mittlerweile Workshops mit Tools wie zum Beispiel Miro so gut gestalten kann, dass du in der Anzahl und in der Kreativität und Effizienz mittlerweile einem Vor-Ort-Termin nicht nur meistens voraus bist oder nicht nur gleichwertig, sondern meistens sogar voraus bist. Und das schafft dann auch das Vertrauen, zumindest bei den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, dann auch zu sagen, ich kann meine Prozesse vielleicht doch digitalisieren. Alles das, was ich geglaubt habe, was vor 5 Jahren nicht funktioniert hat, funktioniert vielleicht doch in der Zukunft. Und ich glaube, das ist ein bisschen Vertrauen hineingekommen. Und auch durch die exzessive Nutzung von Smartphones bei der älteren Generation zum Beispiel.
Wenn du jetzt mal überlegen würdest, was war oder was ist einer in deiner Erfahrung einer der größten Verhinderer von Agilität? Also wenn jemand möchte, oder sagen wir mal andersrum, ein Unternehmen erkennt, wir müssen da etwas verändern. Vielleicht erkennt es auch der Inhaber oder die Geschäftsleitung. Gibt es da aus deiner Erfahrung Sachen, die die Einführung wirklich verhindern, dass man am Ende daran scheitern kann?
Ja, Hierarchie.
Okay.
Also das ist, wie kannst du arbeiten in so einem Unternehmen? Du ermöglichst mit Agilität sozusagen Potenziale bei jedem Mitarbeiter freizusetzen, und zwar auf jeder Ebene. Mhm. Und das funktioniert auch nur dann gut für die Leute, wenn sie auch gehört werden. Das heißt, du brauchst andere Führungskräfte, und zwar Führungskräfte, die solche Themen wie Servant Leadership auf der sozusagen können und das auch leben können. Das heißt also, Servant Leadership ist so führen durch dienen. Also ich ermögliche meine Mitarbeiter, sich bestmöglich zu entfalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht ich sage ihm, was er denn tun soll. Ja, das ist etwas, was doch in vielen Unternehmen zu Angst führt bei Vorgesetzten, weil sie einen Kontrollverlust erleiden könnten. Und dieser Kontrollverlust, das ist das, was ich eigentlich auch erreichen will. Denn solange du die Kontrolle hast, ja, solange du die Kontrolle hast, kannst du auch nur durch deine Kapazität, diese eine Person, die x Menschen unter sich kontrolliert, kann auch nur das herauswachsen. Und Agilität schafft die Möglichkeit, sozusagen das Potenzial aller Mitarbeiter zu nehmen und dich zu entfesseln. Aber ja, es ist eine andere Art. Ja, das ist also führen durch dienen. Also du dienst deinem Team sozusagen, um das Bestmögliche für das Team zu machen, das zu enablen, sozusagen alles davon fernzuhalten, was nicht gut funktioniert. Und davor haben Führungskräfte häufig Angst.
In meiner Wahrnehmung ist es so, also wenn ich auch gucke, also ich würde das voll unterstützen, was du sagst. Ich gucke ja immer so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel drauf, also weil ich eben nicht aus der Ecke ganz klar komme. Aber ich sehe sehr viele Parallelen. Und zwar, dass grundsätzlich die Art zu führen oder die Führungskultur, wenn man da mal, da kann man ja auch diverse Studien angucken, der Hauptgrund für eine Kündigung ist immer der Chef, könnte man sagen. So. Das heißt, ich kündige im Prinzip nicht dem Unternehmen, sondern ich kündige meinem Chef. So, das heißt, ich habe diese althergebrachte, ich kontrolliere Leute, ich gebe Arbeiten vor, ich möchte, dass die ausgeführt werden und am besten sollen die Leute nicht denken. Und wenn was nicht funktioniert, sind die natürlich schuld. Diese schlechte Führung, die da ja zutage kommt, weil das Konzept der Agilität ja im Prinzip so ein bisschen die Selbstständigkeit auch in die Leute reinbringt und die Führungskraft im Prinzip wie ein, du hast gesagt, Enabler. Ich sehe das immer genauso. Im Prinzip, ich muss dafür sorgen, dass ich meine Leute unterstütze und besser mache.
Genau.
Das ist mein Job als wirklich moderne Führungskraft. Und ich glaube, das deckt auf viele Leute, die das einfach nie so gemacht haben und die immer mit diesem Law and Order Kontrollding arbeiten und im Prinzip hilft, also ich sag mal so, die denken Machtverlust und wie mache ich das denn jetzt, die Führung in einem agilen Konstrukt? Und ich glaube, das ist teilweise eine Überforderung dann auch.
Ja, eine absolute Überforderung sogar. Du musst ja auch sehen, es ist ja auch gar kein Vorwurf dahinter, denn wenn du das, du hast es während deiner Ausbildung, während deines Studiums, du hast es so gelernt über Jahrzehnte, du hast es auch an deinen Vorbildern, die genauso agieren mussten auch aus, das sind andere Zeiten auch gewesen. Ne? Das war auch, ich glaube, dass jede Zeit auch seinen Führungsstil braucht, aber der hierarchisch von oben herab Führungsstil in Form von ich führe, indem ich dir sozusagen deine Grenzen aufzeige, ja, oder ich führe, indem ich dir sage, was du tun musst, das hat sich absolut überholt und das ist völlig egal wo. Ja, du kannst auch auf dem Bau fragen, den Gesellen, ne, der weiß, warum man den Zement so oder so anmischt oder warum ich mit der Kelle so und so umgebe. Und egal, was in der DIN-Norm drin steht, ja, wenn der gut ist, dann ist das besser und dann muss ich das auch zulassen können an dieser einen oder anderen Stelle. Ja, und dann muss dann der Polier auf dem Bau auch sagen, jo, klar, habe ich was gelernt, gut, ne? Auch junge Leute können mal was Neues und Innovatives ins Unternehmen hineingehen. Davor darf man keine Angst haben. Und da darf man auch nicht die Angst haben, dass die an einem vorbeiziehen. Denn das, was du als Führungskraft tust, ist ja noch was ganz anderes. Du musst ja gar nicht der Beste in dem sein, was die Leute tun. Du musst eine gute Führungskraft sein. Das heißt also, du musst nur ermöglichen, dass die anderen sozusagen wachsen können, auch wenn sie technisch viel weiter sind wie du.
Das ist, glaube ich, ein Umdenken notwendig da, weil es ist häufig so gemacht worden, dass ich quasi den besten, ich sag mal, besten Facharbeiter irgendwann als Führungskraft hinsetze. Und wenn ich da mit Leuten oder in Unternehmen auch unterwegs bin, dann sage ich immer, naja, aber wenn du so einen Tom Brady auf dem Feld hast oder Cristiano Ronaldo, den würdest du doch auch nicht in dem Moment zum Trainer machen. So.
Ja, aber das ist wirklich ein, wie du schon sagtest, das erfordert ein absolutes Umdenken an dieser Stelle und das ist total schwer. Ja, warum kann der nicht und was will der überhaupt? Ja, es gibt ja auch so Leute, ich glaube, das ist noch eine ganz andere Aufgabe, die sehe ich zumindest noch nicht gelöst. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps. Wie kannst du neben der Karriere, also dem rein disziplinarischen vorankommen? Also wie viele Leute habe ich unter mir, die ich befehligen kann und in ne, welcher Gehaltsstufe bin ich, welches Auto steht auf dem Hof? Wie kann ich sozusagen nochmal parallel dazu eine hochattraktive, auch fachliche Karriere etablieren in einem Unternehmen? Das ist häufig eine Frage, weil viele der Karrierestufen immer auch mit so einer vorgesetzten Funktion zusammenhängen. Und dafür ist einfach nicht jeder geeignet. Und das will auch nicht unbedingt jeder. Aber man möchte schon über die Jahre irgendwie vorankommen. Ich nehme mal ein Beispiel bei Developern, da kenne ich mich am besten aus. Ja? Typisches Thema ist, es gibt so, wenn du anfängst, bist du Junior, das sagt keiner, ja, und dann bist du einfach Developer und irgendwann wirst du dann zum Senior Developer. Diesen Senior Developer Status will aber heute jeder haben, schon nach 2 bis 3 Monaten, ne? Idealerweise, weil ich habe da schon mal was erfolgreich programmiert. Das ist nicht zusammengefallen. Was passiert danach? Danach gibt es tatsächlich auch per Definition eigentlich gar keine sinnvolle weitere Stufe, außer ich gehe jetzt in eine Personalverantwortung hinein. Und das ist doch relativ wenig, ne? Wenn ich es schaffe, die höchste Stufe, das höchste Level innerhalb von wenigen Jahren, ganz wenige Jahre zu erreichen, was kommt denn dann noch bis zum Ende? Und dann orientiert man sich automatisch in eine Richtung, die nicht unbedingt auch den eigenen Neigungen und, das muss man dazu nochmal sagen, Fähigkeiten entspricht. Denn, na, ich nehme noch mal das Beispiel. Der beste Maurer muss nicht unbedingt der beste Polier sein und der beste Developer ist nicht unbedingt der beste Teamführer. Weil denen vielleicht genau diese menschlichen Komponenten, das, ne, alles, was da noch zugehört zur Zuführung, dann einfach auch fehlt.
Ich glaube, das ist ein Konstruktionsfehler grundsätzlich, weil man eben die Organisationsstruktur teilweise ja eben aus dem Anfang des der Industrialisierung so ein bisschen preußische Armee und so weiter, das muss übertragen werden auf moderne Strukturen und dann bist du genau da, wo du unterwegs bist und wo man sagt, okay, ich muss den Leuten eine Perspektive bieten jenseits der Personalverantwortung, ich sag mal fast Coaching-Sache, weil es gibt welche, die wollen einfach nur cool programmieren. Und das wollen die tun und bestmöglich.
Aber ja, trotzdem muss ich denen ja sozusagen Perspektive, ne?
Genau.
Perspektive.
Ich muss denen einen parallelen Weg bauen irgendwo, ne?
Und deswegen hängt das hängt alles so ein bisschen zusammen, ne? Dass dieses Kontrollverlust, andere Wege gehen, weil du brauchst auch weniger Hierarchien tatsächlich, ja, in solchen Teams. Dann hast du das nächste, dass du häufig anfängst, auch interdisziplinär zu denken und zu arbeiten. Auch das ist ein Novum. Das heißt, entspricht so ein bisschen so, deine Matrix-Organisation wird durch Agilität eingerissen. Ja, weil du diese Verantwortung häufig versuchst, nämlich zusammenzulegen, weil du hast auf der einen Seite denjenigen, der weiß, was es für ein Material ist und es gut einkaufen kann, das ist der Einkauf. Dann hast du denjenigen, der dann irgendwie die Schraube in die Wand haut und der nächste kann doch irgendwie dann die Berechnung dazu machen. Mhm. Du versuchst, diese Leute zusammenzubringen. Ja, und egal wo, gerade im Softwarebereich extrem, da würde ich heute behaupten wollen, keine Agentur ist mehr erfolgreich, wenn sie nicht in interdisziplinären Teams arbeitet. Aber ich glaube auch, dass es, wenn wir nochmal so gescheiterte Großprojekte wie den BER nehmen, hätte man vielleicht mal mit einem Feuerwehrmann mit in der Planung der Decke drin gehabt, dann hätten sie sich vielleicht 10 Jahre eher fertig sein können, weil der gesagt hätte, ah Jungs, da kommt aber ganz schön viel Kabel da rein, das fällt euch irgendwann von die Decke, ja. Das ist etwas, was ich glaube, in jedem Bereich sinnvoll wäre. Es passt aber A, nicht zu der Führungsstruktur, es passt auch nicht in die gängigen Modelle, die du heute hast, wie eine, zum Beispiel eine Matrix-Organisation. Mhm. Und das erfordert,
bin ich voll bei dir.
Ne, wir hatten noch das Thema Ängste, ne? Das sind Ängste, die du da hast, an jeder Stelle. Und da musst du einfach von loslassen. Ne? Und dann darfst du dich aber auch nicht, wir sind auch heute nicht so weit, dass man ein völlig agiles Modell, Arbeitsweise-Modell wäre zum Beispiel das sogenannte Spotify-Modell. Da gibt es, wie arbeitet man in verschiedenen Teams zusammen, wie kann man skalieren und so weiter. Das passt auf nicht mal 2% aller Firmen, würde ich heute behaupten wollen. Ne? Da muss man auch vieles neu erfinden.
Es ist also noch ein langer Weg und viel Arbeit für dich auch. Viel Aufklärungsarbeit, aber ich hoffe, wir haben heute einen kleinen, aber wertvollen Beitrag geleistet. Ja, würde mich jedenfalls gefreut haben. Ich lasse dich aber jetzt nicht raus aus der ganzen Nummer hier, außer dass wir einmal am Rad gedreht haben.
Du willst am Rad
Ich will jetzt am Rad drehen und zwar, ich habe hier was. So, kannst du sehen?
Ja.
So, ich drehe für dich virtuell mal an unserem Glücksrad und wir schauen mal, welche Frage kommt. Ich lese dir die dann gleich mal vor.
Dann geht's los. Stopp, das geht nicht. Okay.
Wo sind wir?
Inspiration.
Inspiration. Ich kann ja gleich sagen, was es wäre. Und zwar bei Inspiration. Eigentlich eine spannende Sache und du wirst garantiert was Tolles haben. Ich muss jetzt mal die Erwartungshaltung hochschrauben. Inspiration, woher holst du dir Inspiration? Hast du Buchtipps, Dokumentationen, Vorträge, irgendwas, was man mal gelesen, gesehen haben sollte? Irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Must-Have, was man sich mal angeguckt haben sollte, vielleicht aus deinem Umfeld?
Also, als Erste natürlich das Buch, an dem du auch mitgewirkt hast, Digitale Revolution, ja, das kann ich erstmal jedem empfehlen. Aber darüber hinaus muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil das eine unendlich lange Liste wäre. Ich glaube, du musst offen durchs Leben rennen und du musst irgendwie offen sein für alles und dich für möglichst viele Dinge interessieren und nicht nur in deiner Blase, in deiner Bubble bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Für all diejenigen, die so in so einer typischen LinkedIn oder Xing-Bubble drin sind und sagen, so, das ist so mein Bereich, schaut euch mal an, was in anderen Bereichen passiert. Ich informiere mich zum Beispiel, ein Steckenpferd von mir ist sowas wie Geschmacksfindung, ja, also Food Pairing, Flavor Pairing ist ein Thema. Ein anderes Thema ist CRISPR-Cas9, das sind Genscheren, mit denen man sozusagen in Zukunft vielleicht neue Medikamente erfinden will. Wenn man sich über solche Themen informiert, dann tue ich das wirklich in epischer Tiefe. Habe auch Aktien von diesen Unternehmen dann gekauft und bin da tief drin. Und ich glaube, dass dieses gerade das aus der Box herausdenken, das ist das, was ich jedem empfehlen kann und nicht nur in seiner Disziplin bleiben.
Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Das hast du sehr schön gesagt, Dietmar. Von daher, vielen Dank für deine Inspiration, für deine Information zur Agilität und mir hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal vielleicht zu einem anderen Thema nochmal weiterführen würden. Also von meiner Seite gerne, war ein super Gespräch und ich würde alle Infos zu Dietmar auch nochmal bei uns natürlich auch inklusive dem Buch und den ganzen Sachen einmal zusammenstellen, weil das ist eine lange Liste, die der Dietmar hat und die stelle ich da gerne mal rein und da kann man sich drüber informieren und ja, vielleicht mit Dietmar auch selber mal reden dann zu irgendwelchen Herausforderungen.
Sehr gerne, jederzeit. Danke für das Gespräch, Sebastian.
Mach's gut, Dietmar, ne?
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war's mit der Epic Work Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Weitere Informationen zu Epic Work und zur Sendung findet ihr in der Beschreibung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und teilt es mit Freunden.
Oder gebt gerne eine Bewertung ab.
Für weitere Anregungen, Ideen oder Verbesserungen schreibt uns an podcast@epicwork.de.
Und bis dahin, bleibt episch.